My Financial Voice mit den Fondsmanagerinnen Julia Hilgers und Katharina Seiler. My Financial
Voice. Julia, welcher Typ bist du? Bist du ein Goldmensch oder Silber?
Also im Moment würde ich sagen definitiv Gold.
Okay, was meinst du denn genau? Ich meine Schmuck.
Oh, na okay, dann, sorry, also sieht man ja vielleicht gerade auch, da bin ich noch eher der Silbertyp. Je älter ich werde, umso mehr Gold mischt sich so ein bisschen in mein Schmuckportfolio. Aber ich hatte jetzt eigentlich ans Investieren gedacht. Und naja gut, was in diesem Jahr mit Gold alles passiert ist, da ist das ja wirklich das Thema. Und deswegen haben wir uns auch heute einen Experten für Gold eingeladen.
Wir haben hier im Studio mit uns Manuel. Er ist seit 20 Jahren Portfolio-Manager bei der DWS und er ist Spezialist für Rohstoffe und ein Experte für Gold. Manuel, willkommen.
Dankeschön, dass ich hier sein darf.
Wir freuen uns sehr auf dich, möchten über Gold sprechen. Und zwar, was macht Gold eigentlich so besonders? Warum ist der Goldpreis dieses Jahr eigentlich so stark gestiegen?
Dann natürlich, welche Rolle spielt denn Gold in einem breit aufgestellten Portfolio? Stichwort Diversifikation. Und wie kann man in Gold investieren? Das heißt auch, welche Chancen und Risiken gibt es dabei?
Okay, dann lass uns einfach mal direkt einsteigen. Manuel, Gold hat ja dieses Jahr wirklich eine spektakuläre Rallye hingelegt.
Das kann man so sagen. Der Wertzuwachs von Gold war etwa 50% in diesem Jahr. Das ist die stärkste Entwicklung, die wir vermutlich seit den 70er Jahren ungefähr gesehen haben. Gold rennt von einem Allzeithoch zum nächsten und zurzeit stehen wir bei etwa 4.000 Dollar die Unze. Also schon extrem hoch und da können auch die Aktienmärkte nicht mithalten.
Das ist super spannend. Lass uns schauen, welche Treiber dahinter stecken.
Da ist zum Ersten, kommen wir mal wieder ein bisschen mit der Volkswirtschaft, fallende Realzinsen. Fallende Realzinsen muss man, glaube ich, mal ganz kurz erklären. Also Realzinsen sind letztlich die Zinsen, die übrig bleiben, wenn man die Inflation, also die Teuerungsrate, abzieht. Mal so als Beispiel. Man bekommt für eine Anlage 3% Zinsen. Unsere aktuelle Inflation ist 2%. Das heißt, der Wertzuwachs, den man zu verzeichnen hat mit seiner Anlage, ist real betrachtet eben nur noch 1%. Wenn jetzt die Inflation sehr hoch ist, beziehungsweise sogar steigt, aber die Erträge, die man für eine Anlage bekommt, konstant bleiben, dann spricht man eben auch von fallenden Realzinsen. Und in so einem Szenario kann Gold letztlich als Inflationsschutz dienen.
Nächster Faktor ist die Unsicherheit. Gold ist oft als Sicherheitshafen gesehen worden. Und in solchen Zeiten, wie wir jetzt erleben, mit geopolitischen Risiken, Konflikten, da flüchten sich Anleger eher ins Gold.
Genauso sieht es aus. Die Zentralbanken waren super aktiv über die letzten Jahre, aber auch teilweise Jahrzehnte. Schwellenländer wie zum Beispiel China, Russland, Türkei und Polen als sehr, sehr starke Zukäufer von Gold im Markt gewesen. Die Währung versuchen sie auf diese Weise zu stabilisieren. Ja, denn sicherlich hilft es auch, wenn Handelspartner sehen, okay, diese Zentralbank hat relativ viele Reserven in Gold. Das hilft dann sicherlich auch, um die Devise selbst zu schützen. Wir hatten eine lange Phase, wo Gold quasi die einzige Umtauschmöglichkeit war, ja, vielleicht auch neben Silber, aber wir fokussieren uns ja hier auf Gold. Das hat sich dann im Laufe der Zeit gedreht, indem man mehr Gold als Umtauschmöglichkeit gesehen hat. Und seit den 70ern ist Gold aus dem ganzen System eigentlich verschwunden gewesen. Bis wir dann in den 2000ern angekommen sind, wo die Zentralbanken, zumindest die Schwellenländerzentralbanken, viel, viel stärker wieder auf Gold gesetzt haben und dies als Währungsreserven sehen.
Währungsreserven. Ich würde sagen, das ist heutiges My Financial Buzzword.
Gute Idee.
Die Währungsreserven als sogenannter Notgroschen, das heißt die Reaktion auf mögliche Probleme, die man in der eigenen Währung sieht, versuchen die Zentralbanken auf diese Weise zu lösen. Sie wollen handlungsfähiger sein in Zeiten gewisser Krisen.
Letztendlich ist es so ein bisschen wie zu Hause, wenn wir Vorräte halten möchten, dann haben wir nicht nur Mehl und Zucker, sondern auch ein bisschen Bargeld für die Zeiten der Krisen.
Genau, in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit war der US-Dollar quasi das Aushängeschild für alle Reserven. Nichtsdestotrotz Hat sich das im Laufe der Zeit vielleicht etwas gewandelt?
Ja, aber ich erinnere mich noch gut dran. Also vor so etwas über 10 Jahren habe ich Urlaub gemacht auf Kuba. Und ehrlicherweise in allen Geschäften, die es dort gab, war es deutlich beliebter, wenn man im US-Dollar gezahlt hat, als mit dem kubanischen Peso. Im Grunde kann man ganz allgemein sagen, dass wenn der eigene Wechselkurs unter Druck steht, beziehungsweise wenn das Vertrauen in die eigene Landeswährung schwindet, dann ist es ziemlich praktisch, den US-amerikanischen Dollar zu haben. Oder eben auch, anderes Beispiel, wenn man Importe bezahlen muss. Also wenn ich mir jetzt irgendeine Ware aus den USA kaufe, dann kaufe ich die ja letztlich in US-Dollar.
Du meinst als Land?
Richtig, genau. Ja, aber letztlich auch als Privatperson. Also wenn ich mir jetzt was als Privatperson aus Amerika kaufe, kaufe ich das ja im Wert von US-Dollar. Und dann ist es ja eigentlich praktisch, wenn ich den US-Dollar schon selber habe, denn dann habe ich kein Wechselkursrisiko mehr, also kein Währungsrisiko in dem Sinne.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Allerdings hat natürlich in jüngster Vergangenheit der US-Dollar so ein bisschen an Glanz verloren.
Gerade dieses Jahr,
gerade
über 10% abgewertet gegenüber dem Euro.
Genau, das ist schon massiv und entsprechend setzen die Zentralbanken auf andere Währungen, ja, um teilweise das ganze Thema zu streuen, aber halt auch auf Gold. Und so kann man dann auch die Europäische Zentralbank vorführen, die von 110 Milliarden Reserven spricht, die sie hält, sowohl Dollar als auch Yen, aber genauso gut auch Gold. Gold macht in etwa die Hälfte dieser Reserven aus.
Das finde ich jetzt insgesamt irgendwie super spannend. Wir haben ja letztes Mal über Kryptowährungen gesprochen und letztlich festgestellt, dass Kryptowährungen eigentlich überhaupt gar keine Währung sein möchten oder gar nicht die Funktion von Währungen übernehmen möchten. Und jetzt sprechen wir von Gold und sagen, Gold ist ein Teil der Währungsreserve, kann also so gesehen in irgendeiner Form auch als Währung wahrgenommen werden.
China ist natürlich ein wichtiger Aspekt in dem ganzen Gold-Trade, wenn man ihn so bezeichnen möchte, denn auch China möchte sich weniger abhängig machen von Dollar und reduziert teilweise seine Dollarreserven, aber gleichzeitig setzt halt auch stärker auf andere Währungen sowie auf Gold, Stichwort Risikostreuung.
Ja, wir sind schon wieder bei der Diversifikation. Das ist ähnlich wie bei einer Geldanlage. Damit man Risiko streut, setzt man zum Beispiel nicht alles auf Aktien.
Ja, und wenn man das schon von der alles auf Aktien Katharina hört, dann scheint es wirklich Sinn zu machen, hier zu diversifizieren.
Genau, und das tut China. Tendenz ist klar steigend.
Mhm. Wer hat denn aktuell, wenn jetzt China so viel zugekauft hat, wer hat denn aktuell die größten Goldreserven? Also welches Land, welche Zentralbank?
Ja, da tun sich die Amerikaner hervor, die waren schon seit Ewigkeiten auf Platz 1, besitzen etwa ein Viertel aller Zentralbankreserven. Auf Platz 2 folgt dann schon Deutschland.
Ernsthaft Deutschland?
Ja, ja. Mit etwa 400 Milliarden Gegenwert Euro. Das macht ungefähr 9% der Wirtschaftsleistung aus. Also ist schon ein enormes Brett.
Und auf Platz 3 ist tatsächlich Italien. Und Italien hat nie seine Goldreserven berührt, auch in Krisenzeiten nicht. Im Gegenteil zum Beispiel zu Ländern wie Großbritannien und Spanien.
Ja, und auf Platz 6 mit etwas Abstand dann, aber aufholend, folgt dann China, die, wie ich schon vorher gesagt habe, kontinuierlich auch ihre Zukäufe ausbauen. Vermutlich auch deutlich mehr als das, was sie offiziell bekannt geben. Denn sie fördern ja auch intern, also im Land selbst, Gold. Da sollte man davon ausgehen, dass China selbst auch die domestische Produktion letztlich dann auf die
also auf domestische die Reserven. Produktion ist die heimische Produktion.
Genau, das ist die heimische Produktion. Und da gibt es ja einige spezielle Funde, die es auch in der Vergangenheit jetzt gegeben hat. Ein großer Fund mit einem Vorkommen von ca. 1400 Tonnen an Gold, was einem Gegenwert von etwa 160 Milliarden Euro entspricht. Es dauert es natürlich eine gewisse Zeit, bis das tatsächlich in Produktion kommt. Aber es zeigt einfach, dass es gut ist, Bodenschätze zu haben.
Es ist schwer vorstellbar, wie groß das ist.
Ja, also ich finde diese ganzen Zahlen, das klingt eigentlich ja, als würde es ohne Ende Gold geben. Dabei wissen wir ja alle, dass Gold letztlich begrenzt ist. Und wenn man alles Gold, was bislang gefördert wurde, also was es bislang auf der Welt gibt, in einen Würfel stecken würde, dann wäre das ernsthaft nur ein Würfel mit 22 Meter Kantenlänge. Also 22 mal 22 mal 22. Wenn man sich das mal vorstellt, das ist nicht größer als ein siebenstöckiges Haus.
Und die Zentralbanken, von denen wir bis jetzt gesprochen haben, halten davon 17%.
Aber es halten ja nicht nur Zentralbanken Gold, ne? Also wo wird Gold eigentlich überall sonst noch so verwendet? Wusstet ihr, dass letztlich in jedem Handy, jedem handelsüblichen Handy, auch Gold drin steckt? Und zwar ungefähr in so einem Gegenwert von 2 bis 3 Euro. Vielleicht suche ich doch alle meine alten Handys nochmal aus der Schublade und mache damit richtig Kohle.
Aber es ist natürlich sehr, sehr klein, mini klein.
Ja, ist auch kein großer Anteil an der Nachfrage. Technologie und Industrie selbst in 2024, also letztes Jahr zumindest, machen etwa 7% aus. Die wichtigeren Treiber sind dann tatsächlich die Schmuckindustrie selbst mit etwa 40%. Dann haben wir die Zentralbanken mit 20% und die Investments, also ETFs als auch ETCs, da liegen wir bei etwa 24% der Nachfrage im letzten Jahr.
Kleine Erinnerung hier an der Stelle, ETF, ETCs, zu den Begrifflichkeiten. Also ETF ist ja der Exchange Traded Fund, den wir auch schon öfter mal erklärt haben. In dem Falle wird hier der Preis von Gold indirekt abgebildet, nämlich zum Beispiel über Aktien von Goldminenunternehmen. Und ETFs werden ja auch an der Börse gehandelt. ETCs werden eben auch an der Börse gehandelt. ETC steht für Exchange Traded Commodity, Commodity Rohstoffe. Also das heißt, hier ist das Gold tatsächlich vorhanden. Also hinter so einem ETC steht wirklich physisches Gold. Also die Goldbestände hier sind besichert, sodass der Anleger hier wirklich unmittelbar am Goldpreis profitieren kann.
Genau. Die Situation hat sich tatsächlich etwas gewandelt. Ja, ich hatte ja gerade von den Mitte-20er-Prozent-Zahlen gesprochen, die Investments im letzten Jahr ausgemacht haben. Im zweiten Quartal diesen Jahres ist das schon angestiegen auf ca. 38%, wohingegen dann die Schmucknachfrage deutlich eingesackt ist, auch mit den Zentralbanken zusammen. Daran sieht man einfach, dass die ETFs bzw. die Investments deutlich preisunsensibler sind, als das mitunter die Schmuckindustrie ist, die halt einfach darauf achtet, dass sie nicht zu teuer einkauft. Und wenn man sich die Zahlen zusammenrechnet, dann liegen wir inzwischen bei den Investments bei etwa 3.800 Tonnen. Ja, wir hatten kontinuierliche Zuflüsse. Und diese 3.800 Tonnen entsprechen in etwa der Minenproduktion von einem ganzen Jahr, beziehungsweise, wenn man sich das mal bildlich darstellen möchte, einem Würfel mit einer Kantenlänge von etwa 5 Metern, etwas über 5 Metern.
Das ist nicht mehr siebenstöckiges Haus, das ist eher so ein bisschen Tiny House, aber mit 5 Meter Höhe vielleicht so zweistöckiges Tiny House. Aber lass uns jetzt wirklich gucken, warum ist Gold für Anleger überhaupt jetzt spannend?
Der Ausblick bleibt weiter positiv für Gold, nicht zuletzt getrieben durch die Zentralbanken, die weiter als langfristige Käufer im Markt sind. Die Unsicherheit herrscht grundsätzlich vor. Entsprechend kann man davon ausgehen, dass weiter die Zentralbanken als Treiber beziehungsweise die Nachfrage insgesamt einfach hochhalten werden. Die Tendenz mit Sicherheit auch eher steigend sein sollte. Mit Sicherheit erlebt auch Gold mal Rücksetzer. Nichtsdestotrotz ist das Angebot einigermaßen begrenzt.
Das ist so wieder ein bisschen ähnlich wie bei Krypto, auch Angebot und Nachfrage. Also letztendlich wird der Preis bestimmt durch diese beiden Treiber. Viele Anleger halten Gold nicht nur als Krisenwährung, sondern als Teil deren Anlage, also parallel vielleicht zu Immobilien oder Aktien und verkaufen das nicht unbedingt, wenn die Zeiten wieder ruhig sind, sondern halten es einfach durch.
Ja, und wenn wir beim Anleger sind, dann sind wir letztlich bei meinem Thema, bei meinem Lieblingsthema, Diversifikation. Und Gold kann eben Diversifikation ins Portfolio bringen. Also sprich letztlich die Risiken ein bisschen abmildern. Das liegt eben daran, dass häufig in den Zeiten, in denen die Aktienmärkte eher fallend sind, Gold in dieser Zeit eher steigt. Ist nicht immer der Fall, aber eben häufig. Und so kann dann Gold insgesamt eben auch die Schwankungen, also die Schwankungsintensität, die Volatilität im Portfolio so ein kleines bisschen reduzieren. Und wenn man sich jetzt nochmal dieses Weltportfolio anguckt, was wir uns ja schon öfter angeschaut haben, also was wirklich aus allen Anlageklassen sich zusammensetzt, die es rund um den Globus gibt, dann besteht dieses Weltportfolio ungefähr zu 4,5% aus Gold. Aber Manuel, wenn wir uns jetzt mal so die aktuelle und auch historische Wertentwicklung anschauen, wie sah das denn aus?
Wenn man sich die langfristige Performance von Gold seit den 70er Jahren anschaut, dann liegt diese bei etwa 8% pro Jahr gegenüber einem MSCI World, also dem weltweiten Aktienindex, der in etwa bei 10% annualisiert, also pro Jahr Performance liegt.
Ja, das finde ich schon erstaunlich. Ich meine, der MSCI World hat ja gerade in den letzten Jahren wirklich enorm zugelegt und dass Gold da fast mithalten kann, ja, es sieht wirklich sehr attraktiv aus.
Das sind natürlich Durchschnittswerte. Wenn wir uns die Risikoseite anschauen, dann stellen wir fest, dass Gold nicht unbedingt risikoärmer ist als MSCI Welt. In der Vergangenheit hat es genauso stark geschwankt wie MSCI Weltindex.
Okay, also das heißt, Gold alleine ist nicht risikoärmer als ein Aktienportfolio gemessen am MSCI World. Aber wenn man eben beides zusammenmischt, dann kann man das Risiko durchaus reduzieren. Ein Thema finde ich hier aber auch noch wirklich wichtig zu erwähnen. Gold wirft keine laufenden Erträge ab. Also wenn man jetzt eine Aktie hält und der Aktienkurs bewegt sich gar nicht, dann kann man ja immer noch auf die Dividende hoffen. Wenn man sich eine Anleihe gekauft hat und der Anleihenkurs bewegt sich gar nicht, dann bekommt man immer noch die vorher fest vereinbarten Zinsen. Wenn man sich aber Gold kauft und der Goldkurs bewegt sich gar nicht, dann hat man eben auch keinen Wertzuwachs. Sprich, die Rendite ist in dem Falle letztlich null.
Ja, allerdings gibt es auch Phasen, wo man Gold auf jeden Fall haben sollte. Am besten in den schlechtesten Aktienmarktphasen. So gibt es zum Beispiel die Statistik, dass in den schlechtesten 20 Quartalen, die der Aktienmarkt durchgemacht hat, Gold in 19 Fällen tatsächlich besser performt hat und in 15 dieser 20 schlechten Aktienmarktphasen tatsächlich auch einen positiven Return, eine positive Entwicklung mitgemacht hat. Und das ist schon ein starkes Zeichen.
Spricht eben wieder dafür, man sollte sein Portfolio breit aufstellen und da ist eine Beimischung von Gold eben sehr sinnvoll.
Und jetzt sind wir natürlich absolut gespannt, wie kann man in Gold investieren?
An dieser Stelle aber, wie immer gilt, wir machen hier keine Anlageberatung und alle Investments sind auch mit Risiken verbunden. Insofern informiert euch gut, zum Beispiel bei uns, bevor ihr investiert.
Genau, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man überhaupt in Gold investieren kann oder zwei große Kategorien, wie ich es mal sagen möchte. Einmal die physische Variante in direkt und indirekt. Und dann auf der Aktienseite in Einzelaktien beziehungsweise in Fonds. Die physische Seite wird abgebildet durch Goldbarren und Goldmünzen. Das heißt, man besitzt tatsächlich den Barren oder die Münze in physischer Form. Man kann sie quasi in die eigenen Hände nehmen, was für einige sicherlich eine Bereicherung ist. Andererseits ist es auch dann die Pflicht eines jeden Einzelnen, dafür zu sorgen, dass auch tatsächlich die Sicherung vorhanden ist. Denn man braucht einen Tresor, wenn man das Ganze zu Hause einlagert. Oder man braucht eine Bank, die letztlich eigene Tresore hat. Und das kostet dann auf jährlicher Basis und kann dann im Falle von Tresoren tatsächlich einige tausend Euro kosten. Anleger können physische Barren kaufen, indem sie zu einem lokalen Händler gehen beziehungsweise auf Online-Portale setzen.
Und man darf sich nicht erschrecken, dass man hier mit einem Lastwagen vorfahren soll.
Kommt ein bisschen drauf an, wie viel man investieren kann oder will, ne?
Ja, aber nur als Orientierungsgröße. Eine Unze kostet aktuell etwa 3.600 Euro und sie wiegt 31 Gramm. Das ist so viel wie ein mittelgroßer Hausschlüssel.
Okay, wenn man jetzt aber an die großen Filme denkt, wo Zentralbanken geplündert werden und die Goldreserven herausgeholt werden und man dann eben immer diese Barren sieht, ja, dann ist so ein Barren, der ungefähr aus 400 Unzen besteht, wiegt er ungefähr 12,4 Kilogramm und dann müsste man auch schon fast 1,5 Millionen Euro auf den Tisch legen. Also bis man einen Lastwagen braucht, braucht man relativ viel Vermögen, was man kaufen möchte. Und wenn man sich aber darum jetzt nicht kümmern möchte, um die Verwahrung, um den Tresor, wenn man Angst hat, dass einem das geklaut wird, wenn man nicht so viel letztlich Wert zu Hause rumliegen haben will, was macht man dann?
Dann gibt's die ETFs bzw. die ETCs, die wir vorher schon angesprochen haben. Und auf diese Weise kann man, wenn man ein Depot hat, relativ einfach in Besitz kommen von Gold, zumindest einem vergleichbaren Produkt von Gold. Man besitzt es damit nicht physisch, allerdings sind diese ETFs, in die man investieren kann, in den meisten Fällen physisch hinterlegt. Das heißt, man partizipiert fast 1:1 an der Performance des Goldpreises. Die ETFs sind auch relativ einfach handelbar, wenn man das vergleicht mit der physischen Seite. Da geht es nicht so einfach. Man muss zum Händler, man hat sehr, sehr hohe Transaktionskosten. Sicherlich ein Thema, was man auch bedenken sollte.
Und man soll auch verstehen, dass wenn man über ETFs oder ETCs investiert, dass der Wert dieser Anlage an den Goldpreis geknüpft ist. Das heißt auch, der Goldpreis schwankt, kann auch Wert dieser Anlage schwanken. Und es ist nicht so, dass man nur damit gewinnen kann. Man kann auch damit Verluste erleiden.
Genau, und dann gibt es noch die zweite Kategorie, neben den schon angesprochenen physischen, also in direkter oder indirekter Form möglichen Anlageinstrumenten. Daneben gibt es dann auch noch die Aktienseite. Und das kann einmal in Form von Einzelaktien geschehen. Hier hat man dann Unternehmen, die Gold selbst abbauen. Aber da gibt es natürlich einige Probleme. Ja, auf der einen Seite partizipieren sie an dem Goldpreis, indem sie höhere Verkaufsmöglichkeiten für ihre Umsätze erzielen. Zum Zweiten haben sie logischerweise auch Dividenden. An dem profitieren Investoren ebenso. Doch ein Problem in den letzten Jahren war immer, dass die Kosten sehr stark angestiegen sind. Das heißt, steigende Goldpreise haben in der Vergangenheit immer auch zu höheren Produktionskosten geführt. Das ist ein Thema, wo man, meine ich, sehr stark drauf achten sollte. Das zweite Punkt ist die Unsicherheit, die verbunden ist mit den Lagerstätten. Politisches Risiko, wie zum Beispiel in Afrika als auch in Südamerika, wo ab und zu tatsächlich auch Minen geschlossen wurden beziehungsweise auch enteignet wurden, sind immer ein Punkt, wo man sehr vorsichtig sein sollte als Anleger. Deswegen ist es vernünftig, weniger auf Einzelaktien zu setzen, es sei denn, man ist sehr versiert. Die andere Möglichkeit sind breit gestreute Goldminenfonds. Sie verringern, wie das Wort schon sagt, das Risiko, Probleme auf Einzelaktienbasis zu haben. Und gleichzeitig ermöglichen sie auch die Partizipation an höheren Gewinnen der Unternehmen, die sich im Portfolio befinden, und geben damit auch die Möglichkeit, an steigenden Goldpreisen zu partizipieren.
Aber auch hier gilt natürlich, Schwankungen und auch Verluste sind möglich. Also auch bei breit gestreuten Goldfonds. Aber ich glaube, insgesamt kann man schon festhalten, letztlich je nachdem, welche Präferenzen ein Anleger hat, jeder sollte hier was finden können. Insofern, lass uns doch nochmal zusammenfassen.
Erstens, Gold ist mehr als Schmuck. Es kann ein strategischer Baustein für dein Portfolio sein.
Zweitens, langfristig sollte Gold gefragt bleiben.
Drittens, gerade in unsicheren Phasen kann Gold helfen, Risiken breiter zu streuen. Aber der Preis kann nicht nur steigen, sondern auch fallen.
Und viertens, investieren kann man auf unterschiedlichen Wegen. Zum einen physisch, also in Goldbarren oder vielleicht auch eher Unzen, in ETFs und in ECCs und aber auch in Minenaktien oder Fonds. Also letztlich ist für jeden was dabei. Ganz, ganz lieben Dank an Manuel.
Dankeschön, dass du heute dabei warst.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Und insgesamt, bleibt investiert, bleibt inspiriert. Und lasst euer Geld für euch arbeiten.
Wir freuen uns auf die nächste Folge. Vielen Dank.
Tschüss.
Bis dahin.